Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Ausgabe von Spielingsblick, heute am 28. August. Es gibt viel zu besprechen. Aus aktuellem Anlass geht es heute schwerpunktmäßig um den Streit zwischen dem US-Präsidenten Trump und der amerikanischen Notenbank sowie um die politische Krise in Frankreich. Zudem sprechen wir über den aktuellen Stand der diplomatischen Bemühungen, Russlands Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Wir enden mit einem kurzen Blick auf die deutsche Konjunktur. Mein Name ist Klaus Newe, ich leite das Wealth and Asset Management bei Berenberg. Holger, so richtig erholsam ist dieser Sommer ja nicht, zumindest nicht für alle diejenigen, die sich für Wirtschaft und Politik interessieren. Denn die Nachrichtenlage ändert sich häufig. In den vergangenen beiden Wochen haben wir vor allem über Trumps Politik gegenüber Russland und der Ukraine gesprochen. Einige Beobachter hatten mit dem Gipfel zwischen Trump und Putin vor knapp 2 Wochen in Alaska und dem Treffen zwischen Trump und Zelensky sowie anderen Spitzenpolitikern aus Europa vor 10 Tagen die Hoffnung auf Fortschritte in Richtung Waffenstillstand oder sogar Frieden verknüpft. Wie sieht es mittlerweile aus?
Echte Fortschritte sind leider nicht erkennbar. Nach dem Alaska-Gipfel hatte Trump ja angekündigt, dass er schnell einen Zweiergipfel zwischen Putin und Zelensky organisieren möchte, gefolgt von einem Dreiergipfel mit ihm kurz danach, um dann wohl einen Frieden abzuschließen. Nach dem Gespräch der Europäer mit Trump hat dann Bundeskanzler Merz davon gesprochen, dass dieser Zweiergipfel innerhalb von 2 Wochen stattfinden könnte. Frankreichs Präsident Macron ergänzte, der Dreiergipfel könnte innerhalb von 3 Wochen folgen. Da hatten wohl alle die Rechnung ohne Putin gemacht. Von schnellen Gipfeltreffen ist derzeit nicht mehr die Rede. Laut Russland müssten solche Treffen in Anführungsstrichen sorgfältig vorbereitet werden, und zwar dadurch, dass Kiew die russischen Forderungen vorab akzeptiert. Vor einer Woche hatte ich die Chance solcher Gipfeltreffen auf unter 50% eingeschätzt und die Chancen für einen echten Erfolg bei diesen Treffen als noch weit geringer. Seitdem haben sich die Aussichten nur verschlechtert.
Woran liegt es, dass ein Waffenstillstand oder sogar Friedensschluss deiner Meinung nach offenbar noch so in weiter Ferne ist?
Ganz einfach, Klaus. Trump und Europa sind nicht bereit, so viel Druck auf Putin auszuüben, dass er einlenken müsste. Noch glaubt Putin offenbar, dass er den Krieg auf dem Schlachtfeld gewinnen kann oder zumindest noch erheblich weiter vorrücken kann. Und die Ukraine ist zwar unter Druck, aber längst nicht so stark, dass sie kapitulieren und die russischen Maximalforderungen akzeptieren müsste. Vorerst sieht es so aus, als würde der Krieg leider weitergehen.
Dann lass mich nochmal nach der Aktualität fragen. Was hat sich denn nun insgesamt in den letzten 2 Wochen in Sachen Russland-Ukraine geändert?
Nun, erstens, durch den Alaska-Gipfel hat Trump Putin ja diplomatisch aufgewertet. Zweitens, Trump hat die russische Forderung akzeptiert, dass es Gespräche ohne Waffenstillstand geben kann. Das ist ja ein klarer Anreiz für Moskau, alle Gespräche ergebnislos in die Länge zu ziehen oder eben echte Gespräche sogar zu verweigern. Und drittens, Trump spricht kaum noch von härteren Sanktionen gegen Russland. Aber immerhin eine kleine Hoffnung gibt es vielleicht. Mit Glück ist zumindest einigen Europäern klarer geworden, dass sie selbst noch weit mehr tun müssen als bisher, um die Ukraine zu unterstützen. Beispielsweise durch mehr Geld für die ukrainische Rüstungsindustrie. Die ist ja aus Mangel an Geld nicht ausgelastet. Vielleicht hat ja auch unser Finanzminister Lars Klingbeil dies bei seinem Besuch in Kiew diese Woche gehört.
Holger, kommen wir jetzt zum Streit zwischen der US-Notenbank, der Federal Reserve und Trump. Trump macht ja seit langem kein Geheimnis daraus, dass er niedrigere Zinsen möchte. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, bei dem Schuldenstand. Wie stehen mittlerweile die Chancen, dass die Fed in diesem Jahr ihren Leitzinskorridor senken wird?
Klaus, die Chancen sind etwas gestiegen. Denn beim großen Notenbanktreffen in Jackson Hole in den Rocky Mountains hat Fed-Präsident Powell vergangenen Freitag klarer als erwartet angedeutet, dass die Fed am 17. September ihre Zinsen senken könnte. Er verwies auf die nachlassende Dynamik am Arbeitsmarkt. Damit ist es wohl wahrscheinlich, dass die Notenbank im September ihren Leitzinskorridor tatsächlich um 0,25 Prozentpunkt senken wird. Dem könnte ein weiterer Schritt im Herbst folgen, also im Oktober oder Dezember. Dann läge der Leitzinskorridor anschließend bei 3,75 bis 4,0%.
Wie siehst du als Volkswirt die Argumente für und wider niedrigere Zinsen in den USA?
Nun, wir bleiben dabei. Es gibt eigentlich keinen Grund für die Notenbank in den USA, die Zinsen zu senken. Denn dort sind die zollbedingten Inflationsrisiken größer als die Risiken für die Arbeitslosigkeit. Auch bei gedämpfter Konjunktur dürfte die Zahl der Arbeitslosen in den USA kaum steigen. Weshalb? Trumps hartes Vorgehen gegen Einwanderer schränkt ja das verfügbare Angebot an Arbeitskräften ein. Also sachliche Gründe für radikal niedrigere Zinsen können wir in den USA nicht sehen. Aber natürlich, man kann sich über das Für und Wider von 1 bis 2 kleinen Schritten von je 0,25 Prozentpunkt durchaus streiten. Trump will ja offenbar mit radikalen Zinssenkungen die Schäden seiner Wirtschaftspolitik kaschieren und der zögernden Fed die Schuld für jeden möglichen Rückschlag der Konjunktur geben. Für die Fed mag es in dieser Situation ratsam sein, dem Druck etwas nachzugeben, damit es Trump später weniger leicht fällt, ihr die Schuld für eine weniger robuste Konjunktur in die Schuhe zu schieben. Aber dass die Fed massiv nachgibt, danach sieht es derzeit noch nicht aus.
Am Montagabend hat Trump über seine eigene Social-Media-Plattform verbreitet, er habe eine der 7 Gouverneure der Fed, Lisa Cook, wegen Fehlverhaltens entlassen. Cook selbst hat geantwortet, Trump könne das gar nicht, weil es kein Fehlverhalten gäbe. Hilf uns kurz, was bedeutet dieser Streit?
Nun, das ist eine massive Eskalation des Drucks, den Trump auf die Zentralbank ausübt. Das hat es so noch nicht gegeben. Trump möchte wohl schnellstmöglich einen ihm genehmen Nachfolger ernennen und die Fed insgesamt einschüchtern. Dieser vermeintliche Anlass, die Angaben Cooks über ihren Hauptwohnsitz in einem Kreditantrag, das scheint völlig aufgebauscht zu sein. Ob Cook bei der nächsten Fed-Sitzung im September dabei ist, darüber müssen wahrscheinlich jetzt die Gerichte entscheiden.
Kann es Trump denn damit gelingen, die Fed dazu zu zwingen, ihre Zinsen radikal zu senken?
Vorerst wahrscheinlich nicht. Trump hat zwar bereits einen seiner Vertrauten für einen schon freien Sitz im Zentralbankrat nominiert, aber der Zentralbankrat hat insgesamt 12 stimmberechtigte Mitglieder. Auch wenn Trump in Kürze einen zweiten, ihm genehmen Kandidaten in den Rat schicken könnte, wäre das ja weit entfernt von einer Mehrheit. Und ich denke, dass einige andere Mitglieder im Zentralbankrat jetzt sagen, jetzt erst recht, und sich wahrscheinlich hüten werden, von ihrem bisherigen vorsichtigen Kurs abzuweichen, weil sie nicht als die dastehen wollen, die nun einfach dem Wunsch dieses Präsidenten gehorchen.
Lass mich noch einmal nachfragen. Über Trump ist ja immer wieder zu lesen, dass er Stück für Stück die Checks and Balances abbauen möchte. Insofern die Frage, wie gefährlich ist deines Erachtens das Vorgehen in dieser Sache von Trump?
Auf Dauer ist das sehr gefährlich, auch wenn man anfangs vielleicht noch nicht so viel davon wahrnimmt. Schauen wir mal auf die Lage in den USA. Mit Fehlbeträgen von knapp 7% der Wirtschaftsleistung ist die US-Haushaltspolitik nicht nachhaltig. Eines Tages wird der Finanzmarkt die USA durch einen Einbruch des Dollars und einen kräftigen Anstieg der Renditen für Staatsanleihen am langen Ende zu einer Korrektur der Finanzpolitik zwingen. Zu einer Korrektur, die dann wahrscheinlich höhere Steuern erfordert. Das hatten wir ja schon mal in den 90er Jahren, als diese sogenannten Bond-Vigilantes auf den Plan traten. Das waren diejenigen Anleger, die damals gesagt haben, dieses Haushaltsdefizit finanzieren wir nicht weiter, die USA müssen was tun, sonst kaufen wir die Staatsanleihen nicht mehr. Als Weltmacht Nummer 1 und als traditionell sicherer Hafen können die USA sich zwar weit mehr als andere Länder leisten, gerade in unsicheren Zeiten wie jetzt, aber sie können das nicht für immer. Seit der Rückkehr von Trump ins Weiße Haus haben wir gesagt, dass es wohl in vielleicht 5 Jahren zu einer Art Finanzkrise in den USA kommen wird. Einer Krise, in der Anleger aus dem Dollar- und US-Anleihen flüchten, weil sie das eben nicht mehr auf Dauer finanzieren möchten. Allerdings wahrscheinlich droht das noch nicht innerhalb der nächsten 2 Jahre. Es gibt zum einen ja keine klare Alternative zum US-Dollar als Weltleitwährung. Und auch dank des Booms bei künstlicher Intelligenz genießt die innovationsfreudige US-Wirtschaft ja viel Vertrauen bei vielen Anlegern. Aber je mehr es Trump gelingen sollte, die Fed zu unangemessen niedrigen Zinsen zu zwingen und damit de facto zu einer Inflationspolitik, desto mehr steigt das Risiko, dass es auch innerhalb der nächsten Jahre schon einmal unruhig am Finanzmarkt werden könnte. Eine unabhängige Zentralbank soll ja ein Garant für eine erträgliche Inflation sein. Das Zusammentreffen von zollbedingt höherer Inflation. Wir erwarten eine Kernrate der Inflation von 3,4% in den USA im 4. Quartal. Ein Zusammentreffen dieser zollbedingt höheren Inflation und eines massiven Drucks auf die Fed birgt ein Risiko, dass die langfristigen Inflationserwartungen und damit die Anleiherenditen steigen könnten. Und das wäre dann möglicherweise der Anfang eines Einsatzes der Bond-Vigilantes. Nochmals, ich glaube nicht, dass uns das innerhalb der nächsten 2 Jahre droht, aber das Risiko ist etwas gestiegen.
Holger, du hast das Risiko erwähnt, dass die Haushaltspolitik in den USA zu einer Finanzkrise führen könnte. Und auch auf unserer Seite des Atlantiks gibt es Sorgen. In Frankreich will Premierminister Bayrou am 8. September die Vertrauensfrage stellen, um so vom Parlament ein Mandat für seine Sparpolitik zu bekommen. Erläutere uns bitte zunächst einmal den Hintergrund.
Nun, in Frankreich sind die Staatsausgaben viel zu hoch. und die Steuern reichen nicht aus, um es zu finanzieren. Der Fehlbetrag im Staatshaushalt von 5,8% der Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr ist zwar nicht ganz so hoch wie in den USA mit 6,9%, aber doch deutlich höher als in Deutschland und fast allen anderen Ländern der Eurozone. Die Staatsschulden in Frankreich steigen. Der Betrag der Staatsschulden insgesamt relativ zur Wirtschaftsleistung hat im vergangenen Jahr 113% erreicht. Das ist ähnlich wie in den USA. In Deutschland liegen wir bei 62,5%. Premierminister Bayrou will das Defizit schrittweise bis zum Jahr 2029 auf 3% absenken. Er hat deshalb Sparvorschläge gemacht für das Budget des kommenden Jahres von über 40 Milliarden. Aber Sparen ist unpopulär und das merken wir gerade in der französischen politischen Diskussion.
Wie hoch ist denn das Risiko, dass Bayrou die Vertrauensfrage verliert?
Klaus, dieses Risiko ist leider hoch. Bayrou führt ja eine Minderheitsregierung. Grob gesagt gibt es im französischen Parlament drei große Blöcke. Rechts, das ist vor allem Marine Le Pens Rassemblement National mit knapp einem Drittel der Sitze. In der Mitte sind dann Macrons liberale Partei und einige Konservative. Und links ist die Neue Volksfront, die Vereinte Linke aus linken Protestparteien und den Sozialisten. Bayrou, der ja die Mitte repräsentiert, braucht entweder Le Pens Partei oder die Sozialisten für eine Mehrheit bei der Vertrauensfrage. Diese beiden Parteien haben aber bereits gesagt, dass sie dagegen stimmen werden, dass sie also letztlich Bayrou stürzen werden. Es kann immer noch sein, dass es Kompromisse gibt. Es kann immer noch sein, dass die gewisse Unruhe an den Finanzmärkten, die wir jetzt sehen, zu einem Einlenken führt. Aber bisher sieht es eher so aus, dass Bayrou die Vertrauensfrage nicht gewinnen wird am 8. September.
Und was könnte passieren, wenn die Nationalversammlung Bayrou am 8. September nicht das Vertrauen ausspricht?
Nun, Präsident Macron, der ja im Amt bleibt, könnte Neuwahlen zum Parlament ansetzen, wie er das im Juni 2024 dummerweise gemacht hat. Allerdings würden solche Neuwahlen laut Umfragen wenig ändern, wenn überhaupt, wäre höchstens Le Pens Partei stärker anschließend und das ist auch nicht unbedingt gut für den Ausblick für die französische Haushaltspolitik, um es vorsichtig zu formulieren. Es könnte auch sein, dass Bayrou übergangsweise im Amt bleibt. Er könnte aber dann noch weniger erreichen als Übergangspremierminister. Denkbar ist auch, dass Macron einen neuen Premierminister aus der politischen Mitte ernennt. Aber der Neue oder die Neue hätte ähnliche Probleme und könnte jederzeit durch eine verlorene Vertrauensabstimmung wieder gestürzt werden. Also insgesamt gibt es ein erhebliches Risiko, dass es in Frankreich politisch unruhig wird, dass es eben nicht zu den notwendigen Änderungen im Staatshaushalt kommt. Und damit ist zumindest denkbar, dass Anlieger das Vertrauen in Frankreich weiter verlieren. Wir könnten einen weiteren Anstieg der Risikoprämie für französische Staatsanleihen bekommen. Damit würden die Probleme, den Staatshaushalt zu finanzieren, noch größer. Nicht ausgeschlossen ist, dass das vielleicht sogar zu einer Art Finanzkrise werden könnte. Einer Krise, die letztlich Frankreich zum Kurswechsel zwingen könnte. Zunächst sieht es so aus, als würden wir in den kommenden Wochen einiges an Unruhe am französischen Markt bekommen. Eine Unruhe, die vielleicht auch etwas auf Nachbarländer ausstrahlen könnte, einschließlich Deutschland. Das ist ein gewisses Risiko auch für die Euro und für die deutsche Konjunktur.
Dann lass mich da noch einmal nachhaken. Könnte nicht im Falle einer Finanzkrise die Europäische Zentralbank eingreifen und Frankreich durch umfangreiche Anleihekäufe stützen? Und welche Konsequenzen hätte es, wenn die EZB wirklich eingreift?
Theoretisch ja, aber die Europäische Zentralbank hat sich verpflichtet, nur solchen Ländern aus der Patsche zu helfen, deren Haushaltspolitik nachhaltig ist. Europa hat ja in der Euro-Krise den Krisenländern wie Griechenland ja auch nur gegen Bedingungen geholfen, was übrigens sehr erfolgreich war. Griechenland ist heute Wachstumsstar der Eurozone. Portugal und Spanien nur knapp dahinter. Der Punkt war, Hilfe kam gegen Bedingungen. Das heißt, ohne große Korrekturen im französischen Staatshaushalt dürfte es innerhalb der Europäischen Zentralbank große Widerstände dagegen geben, einfach französische Anleihen zu kaufen. Weil es offensichtlich ist, dass das aktuelle Problem an Frankreich liegt und nicht daran, dass die Finanzmärkte unangemessen oder mit einer übertriebenen Panik auf Vorgänge in Frankreich reagieren. Also, ohne eine gewisse Kurskorrektur im französischen Staatshaushalt könnte die EZB einen Eingriff nicht rechtfertigen. Mittlerweile ist es ja zumindest ein denkbares Szenario, dass es vielleicht erst eine Krise geben muss, damit Frankreich den politischen Willen für einen Kurswechsel aufbringt. Das war übrigens auch in den 1980er Jahren so. Erst nach einer Währungskrise hat die damalige sozialistische Regierung ihre linken Experimente unter Präsident Mitterrand beendet, um dann auf eine nachhaltige Wirtschafts- und Finanzpolitik einzuschwenken. Ich hoffe immer noch, dass Frankreich so eine Krise vermeiden kann, dass es vielleicht doch noch Kompromisse gibt, gerade zwischen der politischen Mitte und den Sozialisten, für gewisse Einsparungen im Staatshaushalt, damit die Lage dann relativ ruhig bleiben kann. Aber das Risiko ist nennenswert. Und wenn das Risiko eintreten würde, würde das zu erheblichen Spannungen natürlich in der Eurozone führen. Auch die Diskussionen, ob die EZB eingreifen könnte, wären sicherlich nicht spannungsfrei.
Holger, vor einer Woche hatten wir angekündigt, dass es heute um die deutsche Konjunktur gehen soll. Da haben uns die aktuellen Ereignisse mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber lass mich trotzdem kurz fragen, wie geht es der deutschen Konjunktur aktuell?
Nun, der deutschen Konjunktur geht es mäßig, aber nicht ganz so schlecht, wie man nach einigen der jüngsten Schlagzeilen glauben könnte. Es gab ja viele Berichte darüber, dass im zweiten Quartal die deutsche Wirtschaftsleistung geschrumpft ist, um 0,3% gegenüber Vorquartal. Was oftmals nicht richtig herausgestellt wurde, war, dass das rein der Ausgleich war für das unerwartete Wachstum von 0,3 im ersten Quartal. Was diese Schwankungen betrifft, plus im ersten Quartal, minus im zweiten Quartal. Der wesentliche Grund für diese Schwankungen waren Vorzieheffekte. Unternehmen haben vor Trumps Zöllen, die ja im April kommen sollten und auch gekommen sind zum Teil, Unternehmen haben vorher mehr produziert und in die USA geliefert, damit sie halt den Zöllen entgehen. Im zweiten Quartal war dann der Ausgleich dafür, weniger Ausfuhren in die USA, weniger Produktion für diese Ausfuhr. Insgesamt kann man sagen, dass nach einer leichten Rezession in den Jahren 2023 und 2024 die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr alles zusammengenommen eigentlich stagniert hat. Die Zahlen zeigen übrigens, dass der private Verbrauch im zweiten Quartal zwar nur einen Mini-Zuwachs gegenüber dem Vorquartal hatte, das kam aber nach einem kräftigen Schub zum Jahresbeginn. Wenn wir mal die Zahl fürs zweite Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal uns anschauen, dann sehen wir, dass der private Verbraucher mittlerweile seine Portemonnaies öffnet. Wir haben dort einen Anstieg des privaten Verbrauchs gegenüber Vorjahr von 1,3%. Weit besser als der Mini-Zuwachs der allgemeinen Wirtschaftsleistung von 0,2% gegenüber dem Vorjahresquartal. Die eigentlichen Schwächen sind derzeit die Investitionen, die im zweiten Quartal 1% weniger waren als im Vorjahresquartal, und die Ausfuhr, die um 1,4% niedriger lag als ein Jahr zuvor.
Und um zum Schluss nach vorne zu blicken, kommt der Aufschwung?
Wahrscheinlich ja, zumindest wenn keine neue echte Krise dazwischen kommt. Das IFO-Geschäftsklima hat sich im August ja zum 6. Mal in Folge aufgehellt. Die Unternehmen blicken immer noch nicht mit großer Zuversicht in die Zukunft, aber sie sind etwas weniger pessimistisch geworden. Auch Einkaufsmanager berichten, dass die Lage sich etwas bessert, vor allem im verarbeitenden Gewerbe. Wenn man näher hinschaut, stecken zum Teil die ersten Vorboten der zusätzlichen Staatsausgaben dahinter. Denn laut dem IFO-Geschäftsklima ist der Ausblick insbesondere besser geworden bei den Herstellern von Investitionsgütern. Darunter fallen viele Rüstungsgüter, sowie bei Architektur- und Ingenieursbüro. Da dürften staatliche Infrastrukturaufträge eine Rolle spielen. Also alles in allem erwarten wir, dass es im dritten Quartal aktuell ein ganz leichtes Wachstum gibt und dass es dann ab dem vierten Quartal einen Aufschwung geben könnte, wo das Wort Schwung im Aufschwung dann zumindest halbwegs passen könnte. Aber nochmals, wir müssen darauf achten, ob es nicht große Schocks von außen gibt. Sollte in Frankreich wieder erwarten, eine größere Krise ausbrechen, könnte das den deutschen Aufschwung nochmal um ein Vierteljahr vertagen. Sollte es im Zollstreit mit den USA noch einmal knallen, statt dass die Unsicherheit abnimmt, wie es sich ja derzeit abzeichnet, sollte es im Zollstreit noch einmal knallen, wäre das natürlich auch etwas, was uns kurzfristig noch zurückwerfen kann. Aber alles in allem ist die deutsche Wirtschaft wohl auf dem Kurs zu einem Aufschwung.
Vielen Dank, Holger. Sofern die Nachrichtenlage uns nicht dazwischen kommt, werden wir dieses Thema in der nächsten Woche vertiefen. Vielen Dank für Ihr heutiges Interesse. Bleiben Sie gesund.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.